Deutschlandfunk Kultur heute.
Die französische Kunstwissenschaftlerin Bénédicte Savoy gehört laut Time Magazine zu den 100 einflussreichsten Persönlichkeiten 2021 weltweit. Zusammen mit ihrem senegalesischen Wissenschaftlerkollegen Felwine Sarr hatte sie im Auftrag des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron ein Gutachten zur Restitution von in kolonialen Zusammenhängen geraubten Kunstschätzen veröffentlicht, das weltweit Aufsehen erregt hat und das im November dieses Jahres zur Rückgabe von 26 großen Statuen und Objekten aus Paris an Benin in Afrika führte. Savoy hat aber früher schon, 2017, in Deutschland eine völlig neue Diskussion losgetreten, als sie mit Aplomb aus dem Beirat des Berliner Humboldt-Forums austrat, weil ihr dort der klare Umgang mit der Kunst aus kolonialen Kontexten fehlte. Seitdem läuft dieses ganz neue Haus für die nicht-europäischen Kulturen seiner eigenen Bestimmung eigentlich hinterher. Die Bedeutung all dessen ist also nicht zu unterschätzen. Auch in Deutschland hat die gesamte Kolonialismusdebatte seither neuen Drive bekommen. Ich begrüße sehr herzlich zum Gespräch die Frau des Jahres in Sachen Rückgabe kolonialer Kunstschätze. Herzlich willkommen, Bénédicte Savoy.
Guten Tag.
Frau Savoy, wenn ich Sie frage, was das tollste, intensivste, bedeutendste Ereignis Ihres Kulturjahrs war, dann schätze ich sehr, dass Sie auf den 10. November zu sprechen kämen.
Ja, Sie haben richtig geschätzt. Am 10. November kamen 2,5 Tonnen ohne Kisten, also 4 Tonnen mit Kisten, materielle Erinnerungen an die Republik Benin zurück, also Kunstgegenstände, die 130 Jahre im Herzen der Afrika-Ausstellungen in den verschiedenen Museen in Paris waren, also sowohl in Frankreich sehr wichtig, als auch in der Republik Benin. Und dort war das ein Fest sondergleichen, ein Wiederaufnehmen verlorener Kinder sozusagen. Und es war für mich, und nicht nur für mich, für alle Anwesende, glaube ich, sagen zu dürfen, eine umwerfende Erfahrung.
Das wollte ich gerade fragen. Was war das für ein emotionaler Moment für Sie, aber eben auch für die Vertreterinnen und Vertreter der Herkunftsländer, dass da plötzlich Dinge im Raum standen, die so lange verloren waren?
Ich kann ja nicht für die anderen sprechen. Ich kann nur sagen, dass ich vermute, dass die Emotionen, die da gespürt wurden, erlebt wurden, sehr unterschiedliche waren. Ob Sie jetzt ein Kunstwissenschaftler an der Universität von Abomey-Calavi sind und schon immer über diese Objekte forschen wollten, ohne Zugang zu haben, oder ein traditioneller König sind, möglicherweise der Nachfolger dieser dort dargestellten, in sehr großen, spektakulären Statuen dargestellten Könige. Der Nachfolger war da, also der aktuelle König von Abomey. Mhm. Und er hat ganz bestimmt andere Emotionen als meine. Also eine Vielfalt von Emotionen. Aber was mich am meisten beeindruckt hat, ist vielleicht die Ernsthaftigkeit gepaart mit Freude. Also eine freudige Ernsthaftigkeit und dieses Gefühl, jetzt etwas zurückzuhaben, wofür man ja die Verantwortung nun hat in allerlei Hinsicht. Die konservatorische, intellektuelle, wissenschaftliche Verantwortung. Und das dort zu erleben war enorm.
Das ist ein guter Punkt, auf den ich gleich zu sprechen kommen möchte. Es gab ja immer wieder Vorurteile oder auch Urteile, die geäußert wurden, dass die Herkunftsgesellschaften in Afrika mit den zurückzugebenden Kunstschätzen und Artefakten vielleicht wenig anfangen könnten, weil zum Beispiel die Infrastruktur nicht vorhanden sei, obwohl natürlich viel passiert ist in der Zwischenzeit, wie wir wissen. Oder dass der Westen durch die Präsentation in den bedeutenden Häusern diese Artefakte auch aufgewertet hätte. Was antworten Sie auf solche Kritik?
Wenn ich diese Frage höre, denke ich an die Welt von gestern. Dieser 10. November war für mich wie der Einzug in eine neue Zeit, in eine neue Ära, wo genau diese Fragen, diese Stereotypen, diese Schuldzuweisungen oder diese Unfähigkeitsvermutungen keinen Platz mehr haben. Als wir mit Felwine Sarr 2018 an dem Bericht gearbeitet haben, sagte uns damals der Kulturminister von der Republik Benin, wenn es einmal zu Restitutionen kommt, wird das wie der Fall der Berliner Mauer sein. Oder wie die Wiedervereinigung beider Koreas. Was er damit sagen wollte, war erstens, ich glaube nicht dran, dass es je passieren wird. Aber gleichzeitig sagt er, wenn das passiert, dann ist das eine komplette Veränderung der geopolitischen Kulturerbelage für afrikanische Länder. Und genau das ist passiert. Und deswegen sind diese Fragen oder Mutmaßungen über Unfähigkeit, die Sie gerade geschildert haben, die gehören der Vergangenheit. Wir wissen, dass es einen Museumsbauboom gibt momentan in Afrika, in Kinshasa, in Dakar, in Südafrika werden Museen gebaut, große neue Ausstellungshallen. Und außerdem sind Museen nicht die einzigen Orte, wo solche Gegenstände zurückkommen können. Es gibt sicherlich andere Möglichkeiten und die Gegenwart und die nahe Zukunft werden zeigen, wohin das geht. Ich bin sehr gespannt, sehr optimistisch und sehr froh.
Ich möchte gerne auf Ihr tolles Buch verweisen, das auch 2021 bei CH Beck erschienen ist, Afrikas Kampf um seine Kunst, die Geschichte einer postkolonialen Niederlage, in dem Sie unglaubliche Quellenarbeit betrieben haben und festgestellt haben, es war wirklich alles schon mal da. Die Diskussion ist einfach vergessen und verdrängt worden.
Ja, die Diskussion, die wir heute führen, Sie haben sie ganz am Anfang unseres Gespräches als ganz neue Diskussion dargestellt. Das ist nicht der Fall. Das ist eine ganz alte Diskussion und sie startete mit den Unabhängigkeiten vieler afrikanischer Länder im Jahre 1960. Damals fingen Intellektuelle, Filmemacher, Schriftsteller, meistens Männer, Museumsleute, Politiker, ein Teil ihres Kulturerbes zurückhaben zu wollen, zurück zu verlangen oder darüber zu sprechen. Und das schwappte irgendwann rüber nach Europa, diese Diskussion in den 70ern. Und hier bildete sich eine Front gegen solche Anfragen. Die Anfragen waren zunächst sehr bescheiden, also ein paar Dauerleihgaben. Und die Antwort war in Frankreich, in Großbritannien und ganz besonders in Westdeutschland einfach ein krasses, klares Niet. Nein, das machen wir nicht. Und im Grunde war es gar keine Antwort, weil oft diese Anfragen unbeantwortet blieben. Die Museen haben sich strategisch aufgestellt durch Memoranden, Handreichungen, um geschickt das Gespräch zu ersticken. Und dass wir das heute vergessen haben, hat damit zu tun, dass die Diskussion vergessen gemacht worden ist. Also nicht nur, dass es zu keinem Ergebnis führte, obwohl manche Politikerinnen und Politiker Druck gemacht haben damals. Hildegard Hambrücher, die Grande Dame des deutschen Liberalismus, war eine Kämpferin für Restitutionen 1982, bevor sie dann aber ausscheiden musste. Und ansonsten waren die Kulturbehörden sehr darauf bedacht, eben die Diskussion nicht stattfinden zu lassen in der Öffentlichkeit. Aber sie fand statt.
Vergessen gemacht werden, das ist ja was wir aus der deutschen Geschichte schon mehrfach kennen, ein sehr trauriges Kapitel. Nun hat es diese Rückgaben aus Frankreich gegeben, auch als eine beispielhafte Geste, hinter die eigentlich niemand mehr zurück kann. Wie hat sich der Diskurs über diese Restitutionsdebatte im Verlauf dieses Jahres in Deutschland verändert?
Mein Gefühl ist, dass man die Diskussion in Deutschland oder in Frankreich oder in Belgien gerade, wo viel los ist, nicht voneinander trennen kann. Das ist wie ein großer Billardtisch. Emmanuel Macron hat den Anstoß gegeben Ende 2017. Dann gab es den Bericht, den Sie erwähnt haben, von Fellow Inzer und mir. Und dann haben sich aber die Billardkugeln zunächst sehr stark in Deutschland bewegt. So. Und die haben dann andere angestoßen. Momentan oder im Jahre 2021 ist sehr viel passiert. Auf deutscher Seite kam durch, dass intensive Gespräche mit Nigeria geführt werden. Das sickerte Ende März 2021 durch, wenige Tage nach dem Erscheinen dieser Studie Afrikas Kampf, die Sie wunderbarerweise erwähnt haben. In dieser Studie wird klar, dass Nigeria seit 1972 Reklamationsforderungen an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz formuliert. Und die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hatte bis März 2021 in etwa behauptet, keine Reklamationen auf dem Tisch zu haben. Der nigerianische Botschafter, der aktuelle, hatte aber im Dezember 2020 tatsächlich offiziell reklamiert. Also es bewegte sich viel. Und im Sommer, sehr wichtig, hat der Wissenschaftsminister von Belgien, Thomas Dermin, ein junger Mann, beschlossen, auch Gespräche mit Kongo zu führen. Er war vor wenigen Wochen jetzt in Kinshasa, um eine holistische Lösung zu finden, wie er sie nennt. Also eben nicht tröpfchenweise Objekte zurückzugeben, sondern eine Lösung für alles auf einmal zu finden. Das sind riesige Schritte.
Auch in der Museumslandschaft in Deutschland ändert sich einiges. Im Leipziger Grassi-Museum werden ja keine Benin-Bronzen mehr gezeigt, auch nicht im Humboldt-Forum übrigens, das in diesem Jahr schrittweise eröffnet wurde und zu dem mich Ihre Meinung sehr interessiert. Sie waren die erste lautstarke Kritikerin des Umgangs dort mit kolonialer Kunst in den ethnografischen Sammlungen. Wie bewerten Sie, was dort jetzt in der afrikanischen Sammlung in der Ausstellung zu sehen ist?
Ich war nicht die Erste. Seit 2013 gab es sehr viele Gruppen, gerade in Berlin, zum Beispiel Berlin Postkolonial, die sich sehr mobilisiert hatten gegen die Art und Weise, wie die Ausstellung geplant war. Was ich gesehen habe, hat mich erschüttert. Und zwar war ich hauptsächlich in einem Saal, der ohne Anführungszeichen Kolonie Kamerun heißt und der Architekturelemente zeigt aus Palästen oder riesige monumentale Trommeln. Und in Knöchelhöhe sind Erläuterungen zu den sogenannten Provenienzen, zu der Art und Weise, wie diese Objekte zu uns gekommen sind. Es sind keine Objekte, sondern große geschnitzte Bauteile. Und wenn man diese Zettel lesen möchte, war es in den ersten Monaten des Bestehens dieses Saales so, dass ein Alarm anging, ein Piepton, aber man kann es trotzdem lesen, seltsame Stimmung. Und diese Zettel, diese Labels erklären, wie die Objekte zu uns gekommen sind, mit einer großen Sachlichkeit und relativen Transparenz. Man versteht, dass diese Architekturteile einfach Reste von verbrannten Palästen oder Dörfern, die die Deutschen in Brand gesetzt haben. Das heißt, man steht da in einem Raum, wo der Alarm permanent piept und das Ganze wirkte auf mich wie ein Denkmal der verbrannten Dörfer, so etwas. Und ich war erschüttert, weil ich ja seit 20 Jahren in allen möglichen Zusammenhängen für eine radikale Transparenz dieser Herkunftsgeschichten plädiere. Und ich merkte, oh, jetzt hat das Humboldt-Forum das gemacht, zum Teil. Aber das ist so enorm, was man da erfährt, was man eigentlich nicht wusste, dass es ein Gänsehautmoment wird und die Objekte selbst, diese kostbaren Schnitzereien, sind dadurch auch etwas stumm geschaltet. Ich sah förmlich die Asche um sie herum und nicht die Virtuosität der Künstler, die daran gearbeitet haben. Und das hat mich sehr erschrocken, weil ich diese Transparenz immer haben wollte, ohne genau zu wissen, welche Geschichten dahinter stecken. Dass es so extrem ist, ist ein Schock.
Das ist natürlich wahrscheinlich eine jener Bedeutungsüberlagerungen dann, mit der wir in Zukunft zu leben haben, in einer Welt, die natürlich für alle jetzt transparenter wird. Ich möchte Sie zum Schluss fragen, Benedikt Savoir, und vielleicht mal einmal jenseits des Kolonialismusdiskurses. Was war denn neben all diesen bedrückenden oder auch hochstimmenden Ereignissen Ihr Kulturereignis des Jahres?
Ganz klar, das Wiederbetreten der Gemäldegalerie am Berliner Kulturforum, wo die alten Meister sich befinden, mit einer Gruppe von Studierenden nach vielen Monaten der Abwesenheit oder der Schließung der Gemäldegalerie einerseits und der Schließung der Universitäten andererseits, also mit 20 Studierenden die Gemäldegalerie betreten zu dürfen im Oktober 2021 und wieder mit Rembrandt, mit Caravaggio, mit Botticelli in Kontakt zu treten, nicht nur alleine, sondern ins Gespräch. Das ist so rührend, da kamen einem die Tränen.
Sagt die Kunstwissenschaftlerin und Restitutionsforscherin Benedikt Savoir über ihr Kulturjahr 2021. Herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Savoir.
Ich bedanke mich.
An der Berliner TU leitet sie den Fachbereich Kunst der Moderne und das Interview haben wir vor Weihnachten aufgezeichnet.